Sie uns nun einen Blick werfen auf die verschiedenen Modelle, die man so in der Vergangenheit ersonnen hat. Es geht natürlich wieder um diese beiden Gedankenwelten der Marktoptimisten und der Marktpessimisten oder, wie man das vielleicht mit einem anderen Ausdruck häufig benennt, der Gleichgewichtstheorien, das ist das, was sich die Marktoptimisten überlegt haben, und der Ungleichgewichtstheorien, wie sie die Marktpessimisten ersonnen haben. Damit wir das nochmal klarstellen für uns, wenn hier die Rede ist von Ungleichgewichtstheorien bei den Marktpessimisten, dann heißt es nicht, dass sie nicht das Ziel anstreben, ein Gleichgewicht zu haben. Das bezeichnet nur das, was sie glauben, was von selber kommt, nämlich es bleibt beim Ungleichgewicht. Wenn wir bei den Marktoptimisten von Gleichgewichtstheorien sprechen, dann meinen sie damit, dass gegeben die richtigen Rahmenbedingungen ein Gleichgewicht von selber wieder entsteht. So, deswegen also in der Rubrik der Marktoptimisten und der Gleichgewichtstheorien diese Überzeugung, dass der Markt grundsätzlich jedes Ungleichgewicht wieder korrigieren kann. Und bei den Marktpessimisten, dass er das im Regelfall nicht kann. Das ist also dieser Gegensatz, und ich sage es nochmal zum x-ten Mal, das ist praktisch eine Glaubensentscheidung, was man glaubt, ob ein vollkommener Markt erreichbar ist, was man glaubt, ob ein Preismechanismus vorhanden ist. Das ist nicht etwas, was sich schlüssig von der einen oder von der anderen Seite nachweisen lässt, dass es existiert oder dass es nicht existiert. Die Konsequenz aus der Überzeugung, dass eine Tendenz zum Gleichgewicht besteht, bedeutet, dass man eigentlich nur darauf achten muss, dass die Rahmenbedingungen gegeben sind, damit dieses Gleichgewicht auch möglichst schnell kommen kann. Also liegt der Schwerpunkt des Handelns bei den Marktoptimisten auf der Schaffung eines ordnungspolitischen Rahmens, und das heißt eines Gerüstes von äußeren Bedingungen, innerhalb derer der Markt funktionieren kann. Das ist also dieser ordnungspolitische Rahmen. Und der Schluss entsteht, dass ein einzelner Markt nicht in der Lage ist, von selber zu so einem Gleichgewicht zu finden, dann hat man es hier zu tun mit einem Marktversagen, und dieses Marktversagen, da wird überlegt, was ist denn die geringstmögliche Intervention, die man hier tun kann, damit dieses Marktversagen beseitigt wird. Also zum Beispiel im Falle von natürlichen Monopolen, wo also es nicht möglich ist, eine Konkurrenz auf die Beine zu stellen, weil die Investitionen zu hoch sind für jede der beiden Seiten, für jeden späteren Konkurrenten. In diesem Fall zwingt man also den Erstinvestor, dass er die Möglichkeit eröffnet, für andere diese Investition gegen ein faires Entgelt zu nutzen. Und dass im Prinzip der Erstinvestor auch zu den gleichen Bedingungen dann dieses nutzen kann. Das ist also die Idee, die hier dahinter steckt. Und diese künstliche Nachbildung von einzelnen Wettbewerbselementen, die folgt eben immer diesem Gedanken, es soll freier Wettbewerb herrschen. Und es soll keine Dominanz des Staates auf der Angebots- oder Nachfrageseite geben, sondern er soll eben nur die Möglichkeit schaffen, dass Wettbewerb entsteht. So, dann schauen wir auf die Seite der Marktpessimisten, also der Ungleichgewichtstheorien. Diejenigen von euch, die auf Farben reagieren, werden sehen, dass ich also jetzt hier in diesem Teil konsequent mit Rot kennzeichne, das, was die Ungleichgewichtstheorien angeht und im Blau das, was diese Gleichgewichtstheorien angeht. Also diese Ungleichgewichtstheorien, die sagen, dass die Märkte nicht in der Lage sind, dieses Gleichgewicht herbeizuführen, wenn sie in einem Ungleichgewicht sind. Deswegen muss es zu einer externen Reparatur des Ganzen kommen. Und nachdem ja die Märkte nichts anderes sind als die Haushalte und die Unternehmen, muss also diese Reparatur von jemandem kommen, der nicht privater Haushalt und nicht Unternehmen ist. Und da haben wir also den Staat. Wie soll er dann intervenieren? Na, offensichtlich bringt es ja nicht viel, wenn ich jetzt an den Rahmenbedingungen rumgehe in der Denke der Ungleichgewichtstheorien. Deswegen müssen wir sozusagen auf den Kern des Problems schauen. Der Kern des Problems ist ja ein Marktungleichgewicht. Also gilt es, dieses Marktungleichgewicht zu beseitigen. Und das heißt, wir müssen entweder auf der Angebots- oder auf der Nachfrageseite intervenieren. Und wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, der Marxismus ist für die Intervention auf der Angebotsseite, wohingegen der Keynesianismus für die Intervention auf der Nachfrageseite ist. Und wir werden uns mit dem Keynesianismus beschäftigen. Wenn große Teile der privaten Nachfrage ausfallen, also der Nachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten, auch die Unternehmen sind ja privat, dann wird der Staat diese großen Teile der Nachfrage ersetzen durch seine Aktivität, also er wird ganze Marktteile ersetzen, um den Markt zu stabilisieren, wenn dieses notwendig sein sollte. Schauen wir auf der Folie 17 mal auf so einen zeitlichen Ablauf der Theorien, dass wir wissen, was war denn zuerst, was war später. Ganz am Anfang standen die sogenannten klassischen Theorien, also wie in fast allem, zuerst kommt die Klassik und dann der Rest. Diese klassischen Theorien, also Gleichgewichtstheorien, ja, wir werden gleich sehen, was so ein paar Spezifika sind, zum Beispiel, dass sie sich gedacht haben, Geld hat eigentlich nur einen Zweck als Zahlungsmittel, sonst ist Geld eigentlich für nichts zu gebrauchen, weil alle rational überlegen und zu dem Schluss kommen, dass also man, Austauschrelationen ja festsetzen kann als Gütereinheiten, die getauscht werden, aber es ist halt effizienter, das über Geld zu machen und das dann auch gleich so zu bezahlen. Deswegen also diese Fixierung auf Geld als Zahlungsmittel. Dann, es gibt einen Streit, je nachdem, wen man fragt, sagen die einen, die Neoklassik war sozusagen die Generalüberholung der klassischen Aussagen, dass man das Ganze noch mal stärker formalisiert hat, dass man stärker auf die Grenzwertbetrachtung und so etwas gegangen ist. Andere sagen, Neoklassik war ein Versuch der Synthese von Keynesianismus und Klassik. Das wollen wir dahingestellt sein lassen, ja, ob jetzt das eine oder das andere mehr zutrifft. Die Neoklassik war entweder kurz vor oder kurz nach dem Keynesianismus sozusagen. Der Keynesianismus, ein Ansatzpunkt von ihm, Geld ist viel mehr als nur Zahlungsmittel. Ein anderer Ansatzpunkt von ihm, es geht nicht nur um rationale Gedanken, es geht auch um Instinkte und so etwas. Das war hier also das Neue. Dann der Monetarismus. Der Monetarismus, ja, man kann sagen, das ist so etwas wie, wir das aus der Star Wars Reihe kennen, The Empire Strikes Back, also dass da der Kampf zurückgeht gegen Darth Vader und hier also der Kampf der Gleichgewichtstheorien gegen die Ungleichgewichtstheorien. Was macht jetzt das hier überhaupt neu, was ist da innovativ dran? Die Idee ist gewesen, dass der Monetarismus, das hört man ja schon ein bisschen, Moneten, ja, dass der Monetarismus also auch die umfänglichere Bedeutung von Geld für die Wirtschaft anerkannt hat und damit versucht hat, dem Keynesianismus etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber er hatte in vielen Bereichen eine andere Deutung der Sachverhalte als der Keynesianismus, war also wirklich ganz originär in diesem Gleichgewichtstheorielager drin. Naja, auch auf der anderen Seite gab es dann Gegenreaktionen. Es gab zunächst mal die besonders scharfe seitens des Post-Keynesianismus, der also behauptet, alles ist Chaos sozusagen, ständig neigt alles zum Ungleichgewicht. Eine Gleichgewichtssituation ist nur so eine Transitsituation und so weiter und so fort. Wir werden es gleich noch ein bisschen genauer sehen. Dann sind beide Theorielager so ein bisschen gestolpert darüber, dass sie gesagt haben, wie entstehen eigentlich überhaupt diese Krisen, die wir da beseitigen wollen? Vielleicht können wir aus dieser Entstehungsgeschichte heraus etwas lernen dafür, wie wir Krisen vermeiden und sie damit gar nicht erst beseitigen müssen. Und das war dann die Grundsteinlegung für diese neue klassische Makroökonomik und die neue keynesianische Makroökonomik, die ziemlich gleichzeitig auf den Markt gekommen sind. Ja, und das hat dann nochmal ein kleines bisschen Transformation bekommen hin zur Angebotsökonomik und Neo-Keynesianismus. Da müssen wir nur teilweise hinschauen, was das dann noch bedeutet, weil das auch nicht so viel Neues bringt. Das sind jetzt alles akademische Ausdrücke. Ja? Wenn Sie im Parlament jemanden zurufen würden, Sie Vertreter der neuen klassischen Makroökonomie, dann wäre das bestimmt keine Schlagzeile für die Bild-Zeitung. Und wenn Sie jemand anderem sagen würden, Sie sind ja die wilde Horde des Post-Keynesianismus, dann würde da auch keine Sau darüber berichten, außer vielleicht irgendeinem volkswirtschaftlichen Spezialjournal. Also braucht man irgendwelche Kampfbegriffe. Ja? Für die Ungleichgewichtstheorien gibt es Kampfbegriffe, die so falsch sind, dass sie lächerlich sind. Und zwar hören wir die insbesondere, wenn es in den USA um Wirtschaftspolitik geht. Da hören wir dann plötzlich, das sei Sozialismus und Kommunismus und sonst was. Das ist so falsch wie nur gerade was. Erstens, der gute Herr Keynes war ein ganz, ganz erfolgreicher Kapitalist. Er war ein Spekulant ersten Grades an der Börse, hat da Millionen verdient. Also so jemanden als Sozialisten oder Kommunisten zu bezeichnen, da kann man nur leise hüsteln bzw. einen Vogel zeigen. Das zweite ist, dass eben, wie schon oft erwähnt, Marx und damit der Sozialismus und der Kommunismus die Verstaatlichung der Unternehmen als Kern ihrer Problemlösung ansehen, wohingegen Keynes und seine Nachfolger alle sagen, bloß nicht, der Staat versteht nichts davon, Wirtschaft zu betreiben. Das Einzige, was der schafft, ist Mangel und Chaos. Und das wollen wir nicht. Also wirklich, es gibt keinerlei rationalen Ansatzpunkt, diese keynesianischen Theorien oder diese Ungleichgewichtstheorien hier in das Lager des Sozialismus oder des Kommunismus hineinzurutschen. Ich werde euch zeigen, so ein kleines Hintertürchen, wo man sowas behaupten kann, ja, aber es ist, bleibt falsch. Deswegen, das Einzige, was da bleibt, wenn man also nicht in diese Schublade des der Dummheit greifen will, naja, das ist dann nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, das ist ein bisschen wischiwaschi, ja. Also der wirklich prononcierte politische Kampfbegriff, der fehlt so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen leichter, wenn wir auf der gleichen Diskussionsebene bleiben wollen, wie nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, dann würden wir sagen angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Aber weil sich da eben so ein paar Leute verstiegen haben zu Sachen, die also einfach nur mit ökonomischer Blindheit zu tun haben, die aus diesem Lager gekommen sind und dann meint haben, sie verschwinden jetzt, was da zu tun und zu lassen wäre. Deswegen bezeichnet und geißelt man das gerne in der politischen Debatte als neoliberale Wirtschaftspolitik. Obwohl, wie schon mehrfach erwähnt, diese neoliberale Wirtschaftspolitik eine völlige Übersteigerung der Idee ist, die in diesen Gleichgewichtstheorien drin liegt. Und zwar deshalb, weil sie die Möglichkeit ignoriert, dass es überhaupt Märkte geben könnte, die nicht nach ihrem Idealbild funktionieren, was der normale Gleichgewichtstheoretiker durchaus als Möglichkeit ansieht. Dann schauen wir mal auf die Folie 18. Schauen wir zuerst einmal nach rechts rüber. Rechts habt ihr eine grüne vertikale Linie, die soll uns ein ökonomisches Gleichgewicht zeigen. Und dann habt ihr jeweils so viermal so ein kleines oranges Bällchen, das offensichtlich in einem Ungleichgewicht ist. Und dann gibt's zwei blaue und zwei rote Formen, die uns zeigen sollen, welche Automatismen denn auf diesem Markt wirken. Die blauen, ihr wisst das schon, für die Gleichgewichtstheorien, die roten für die Ungleichgewichtstheorien. Wenn wir das also mal von oben nach unten durchschauen, bei einem stabilen Gleichgewicht, da tendiert unser Ungleichgewicht von selber dazu, dass es in dieses Gleichgewicht hineingeht, weil das der tiefste Punkt ist da in dieser Schüssel und alles andere ist also nicht möglich, dass es dafür die Energie hat, in diesem Ungleichgewicht zu bleiben. Bei dem labilen Gleichgewicht, da sind wir fixiert auf die Position, die unsere Ausgangsposition ist. Es gibt weder einen Antrieb in Richtung mehr Ungleichgewicht, noch einen Antrieb in Richtung weniger Ungleichgewicht, sondern wir bleiben fixiert in dieser Position. Man kann schon einen Schritt weitergehen und sagen, da muss also dann, wenn ein Gleichgewicht entstehen soll, jemand von außen hinkommen, diese Murmel nehmen und sie aus Gleichgewicht legen. Also das ist dann diese staatliche Intervention. So, dann schauen wir uns den dritten Fall an. Ein zumeist stabiles System. Das sieht auf Anhieb mal aus wie das erste, nur dass diese Schüssel ein bisschen schief steht. Das heißt, wenn das Ungleichgewicht zu groß ist, dann kann es nicht mehr repariert werden. Wenn die Abweichung zu groß ist, dann können wir da nicht mehr auf diesen Automatismus hoffen. Dann müsste man erst wieder extern eingreifen, damit wieder der Automatismus greifen kann. Das ist also die Idee hier bei diesem dritten Fall. Der vierte Fall, der ist ein instabiles Gleichgewicht. Das ist schon fast der Widerspruch in sich, instabiles Gleichgewicht, weil wie wir unschwer sehen können, sobald ich ein Gleichgewicht hätte, würde das sofort wieder in die Richtung des Ungleichgewichtes gehen. Und wenn wir in Richtung Ungleichgewicht sind, dann beschleunigt sich die Entwicklung hin zu einem immer größeren Ungleichgewicht. Das heißt, ich muss hier eigentlich eine kontinuierlich festhaltende Kraft haben, damit ein Gleichgewichtszustand erreicht werden kann. Wir haben also eine Dauerintervention von außen. Und das ist genau diese Brücke, die ich vorhin angesprochen habe, über die man sich versteigen kann dazu, zu behaupten, dass der Keynesianismus was mit dem Sozialismus oder Kommunismus zu tun hätte, weil da natürlich auch der Staat ständig in der Wirtschaft drin ist. Er ist ja der Anteilseigner der Unternehmen. Aber hier ist eben die Funktionalität ganz anders. Ja, er muss hier sozusagen dann ständig die Nachfrage nachsteuern, bisschen mehr, bisschen weniger, bisschen mehr, bisschen weniger, bisschen mehr, bisschen weniger, um hier dieses instabile Gleichgewicht halbwegs im Rahmen zu halten und halbwegs darauf zu achten, dass wir in der Nähe dieses Gleichgewichtes bleiben. So, das ist also diese rechte Kolonne. Und jetzt wollen wir mal in die Gedankengänge einsteigen dieser Theorien. Hier auf der Folie 18 haben wir vier Stück und dann auf der 19 haben wir nochmal zwei. Also schauen wir mal, um was es da geht. Das erste ist immer, dass wir analysieren, was kennzeichnet den privaten Sektor, also die privaten Haushalte und die Unternehmen. Das ist sozusagen unser einfacher Wirtschaftskreislauf. Und für die Klassik, Neoklassik behaupten wir in diesem ersten Schritt, die sind in einem stabilen Gleichgewicht, weil es einen Preismechanismus auf allen wesentlichen Märkten gibt. Wenn also so ein stabiles Gleichgewicht da ist, wodurch kann dann eigentlich überhaupt ein Ungleichgewicht entstehen, das man erstmal beseitigen müsste wieder? Na, das kann durch exogene Schocks kommen, also von Sachen, die außerhalb des Modells liegen, sowas wie wir jetzt eben zum Beispiel haben mit unserer Corona-Krise. Gibt es eine Fülle von weiteren Möglichkeiten, von exogenen Schocks zu sprechen. In diesen einfachen Modellen, in denen die Klassik gedacht hat, sind es extrem viele. In den etwas komplexeren Modellen, in denen die Neoklassik gedacht hat, sind es nicht ganz so viele Sachen, die noch außerhalb sind. Aber wir finden da eine ganze Menge. Ja. Diese Abweichungen vom Gleichgewicht, die durch die exogenen Schocks, durch irgendwelche Erschütterungen hervorgerufen worden sind, der Märkte, die sollen so kurz wie möglich sein und deswegen muss der Staat als ja, seine zentrale wirtschaftliche Aufgabe, wirtschaftspolitische Aufgabe dafür sorgen, dass man möglichst nah an diesem vollkommenen Markt dran ist. Er hat noch ein paar weitere Aufgaben wie Marktordnung und die Fixierung der Eigentumsordnung und Geldordnung, wer darf Geld in Umlauf bringen und so weiter. All das gehört auch dazu. Aber das, was wirklich von zentraler Bedeutung ist, das ist diese Schaffung des vollkommenen Marktes. Ohne das geht gar nichts. Naja, die Geldpolitik, wir müssen bestimmen, wer darf Geld in Umlauf bringen, was gilt als Geld, aber ansonsten so, was weiß ich, mit den Zinsen jonglieren, mit der Menge des Geldes jonglieren und so weiter, das ist eigentlich alles überflüssig, Geld ist nur ein Zahlungsmittel und ist eigentlich so allenfalls so ein kleiner Schleier, aber dieser Schleier, der ist so dünn, dass also jeder durchblickt auf die realen Wertreaktionen, Wertrelationen. Also es wird immer so bleiben, zum Beispiel, dass ein Kilo Butter so viel wert ist wie eine Viertelstunde Arbeit. Das ist völlig egal, ob dann der Preis für das Kilo Butter 5 Euro oder 5.000 Euro ist. Ja, das ist so diese Gedankenwelt, in der wir da unterwegs sind. Geld hat nur diesen Zahlungsmittelcharakter, dass da jetzt mal ein paar Nuller mehr, mal ein paar Nuller weniger sind. Das spielt keine entscheidende Rolle. Dann schauen wir auf den Keynesianismus. Das ist also die neue Theorie, die gekommen ist. Hier ist die Überlegung, dass der private Sektor deshalb labil ist, deshalb keine automatische Rückkehr zum Marktgleichgewicht hat, weil die Märkte nicht alle einen Preismechanismus aufweisen und wir werden dann im nächsten Kapitel sehen, dass der wichtigste Markt für die Frage, haben wir ein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt oder haben wir es nicht, dass der wichtigste Markt dafür der Kapitalmarkt ist. Und für genau diesen Markt, sagt der Keynesianismus, gibt es nicht den Preismechanismus. Ein zweites ist, dass hier hineinspielt die Psychologie ganz stark. Das heißt, wir haben so ein bisschen das Weggehen von diesem Bild des rationalen Entscheiders, aber nur ein bisschen, ja. Und sagen, ja, das kann beeinflusst werden, diese Psyche, und das führt dann zu unterschiedlichen Entscheidungen und das kann dann eben stabilisierend oder destabilisierend sein, diese Entscheidungen. Das hängt davon ab, auch wie der Staat dieses Denken lenkt. Denken lenken nicht im Sinne des totalitären Anspruchs, dass er vorschreibt, was man zu denken hat, sondern Denken lenken in dem Sinne, dass er also Impulse setzt dafür, ob die Leute davon ausgehen, dass die wirtschaftliche Lage sich positiv entwickelt oder ob sie davon ausgehen, dass sie sich negativ entwickelt. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Preise starr sein können, kurz-, mittel-, längerfristig starr sein können. Das heißt, diese von den Klassikern unterstellte sofortige Preisreaktion, die ja auch nochmal niedergelegt ist im vollkommenen Markt, die wird hier nicht erwartet. Und der ja, einer der größten Unterschiede auch mit neben dieser unterschiedlichen Auffassung zum Kapitalmarkt ist, dass Geld eine Vermögensfunktion hat. Dass es also nicht nur Zahlungsmittel ist, sondern dass es auch darum geht, wie viel Geld habe ich, wie gut kann ich dieses Geld vermehren und so weiter und so fort. Und dass hier auch die Überlegung besteht, wenn ich derzeit keinen Ertrag machen kann mit Geld, vielleicht ist es dann zukünftig anders, dass ich also spekuliere auf die Zukunft. Und wir werden sehen, dass das einen gewissen Einfluss darauf hat, wie sich diese Wirtschaften entwickeln. Wir hatten, als wir uns diese Kreisläufe angeschaut haben, wir haben auch einen Kreislauf gemacht, bei dem die privaten Haushalte etwas sparen und hatten damals schon gesagt, es wird also darauf ankommen, in welcher Qualität diese Vermittlung funktioniert des Ersparten als Kredit an die Unternehmen, die investieren wollen. Wenn diese Vermittlung gut funktioniert, wenn alles übergeben werden kann, haben wir eine super Lage in der Wirtschaft. Wenn es nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Und hier taucht eben diese Formulierung auf des zinslosen Sparens. Das heißt, das ist genau die Situation, die wir nicht haben wollen. Die Situation, dass Geld gespart wird und nicht den Weg zu den Unternehmen als eine produktive Anlage findet, als eine Anlage findet, die dann benutzt wird, um Güternachfrage zu äußern. Das ist also dieser gefährliche Punkt, der dazu führen kann, dass so ein Gleichgewicht nicht wieder erreicht wird, dass es keinen Rückstellmechanismus gibt und da muss dann der Staat eingreifen, um diese Rückstellung zu bewirken. Dann schauen wir in Richtung Monetarismus. Wie gesagt, das war so dieses Zurückschlagen, dass sie sagen, jawohl, ihr habt recht, Keynesianer, Geld hat auch eine Vermögensfunktion. Aber ihr habt es völlig falsch verstanden, wie das alles zusammenhängt. Und der zentrale Punkt dieses Monetarismus dreht sich um den Wert des Geldes. Dieser Wert des Geldes, der kann beeinflusst werden durch die staatliche Geldpolitik, insbesondere durch die staatliche Geldmengenpolitik, ob er also viel oder wenig in Umlauf setzt. Eine Diskussion, die wir auch jetzt wieder haben, wenn es heißt, die Europäische Zentralbank würde viel zu viele Euros in Umlauf bringen und das wäre der Untergang des Abendlandes, zumindest soweit es in Europa liegt und so weiter und so fort. Ohne dass ich jetzt da qualifizierend darauf eingehen will, auf diese Werturteile über die Europäische Zentralbank. Aber hier ist eben der Ansatzpunkt der, dass eine Zentralbank oder der Staat vieles machen kann. Er kann viel, er kann wenig Geld in Umlauf bringen, er kann das Geld teuer oder billig machen, was auch immer. Das einzig Wichtige ist, dass diese Geldpolitik stetig und berechenbar sein muss. Das heißt, es darf keine Überraschungen geben. Überraschungen würden dazu führen, dass die Wirtschaft unter einem massiven Anpassungszwang steht, den sie nicht vorhersehen konnte und der deshalb relativ ruckartig befriedigt werden muss. Und dieses ruckartig befriedigt ist das, wo es dann die Wirtschaft eben aus dem Tritt haut. Also dieses eine unstetige und unberechenbare Geldpolitik wäre das, dass man diese Schüssel so weit kippt, bis dann, wenn die Kugel ohnehin einen Schwung hat, sie rausfliegt aus der Schüssel und auch nicht mehr dann in dieses Gleichgewicht zurückfinden kann. Kern des Ganzen eben, wenn sich die Wertrelationen zu stark verschieben zwischen Geld und anderen Vermögenswerten, dann tritt das auf. Vierte Theorie, der Post-Keynesianismus. Der Post-Keynesianismus dreht den Keynesianismus eine Stufe weiter. Wo der Keynesianismus gesagt hat, also nach unserer Meinung gibt es auf dem Kapitalmarkt keinen Preismechanismus, beim Rest könnten wir uns vorstellen, dass er existiert. Nach unserer Meinung ist aber das Kernproblem, dass der vollkommene Markt gar nicht zu erreichen ist. Da schießt der Post-Keynesianismus eins weiter und er sagt, diesen Preismechanismus, den gibt es auf keinem einzigen Markt. Und wir haben eine permanente Unsicherheit der Entscheidungen in der Ökonomie Und diese Unsicherheit der Entscheidungen bewirkt, dass alle ständig nervös sind und ständig überreagieren. Und das bedeutet wiederum, dass ein stabiles Gleichgewicht gar nicht möglich ist. Ja, weil alle immer on the hop sind, die Position, die sie gerade eingenommen haben, wieder zu verlassen, weil sie könnten sich ja getäuscht haben und so weiter und so fort. Das heißt, der Staat muss ständig mengenmäßig intervenieren. Beim Keynesianismus hatte er die Chance, wenn das Gleichgewicht erstmal erreicht ist, dann ist bis zum nächsten exogenen Schock nichts da, was ein Ungleichgewicht auslösen könnte. Beim Kost-Keynesianismus ist es so, wenn das Gleichgewicht erreicht ist, dann ist schon im Modell praktisch angelegt, dass sofort das nächste Ungleichgewicht entsteht. Und dann muss der Staat ständig intervenieren. Dann hat die Wirtschaft ständig das Gefühl, sich mit dem Staat rumschlagen zu müssen. Und das ist der Punkt, wo dann die Amerikaner wiederum das Rad überdrehen und sagen, das ist Sozialismus und sowas. Ist es nicht, aber das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, ob jetzt der Post-Keynesianismus die geniale Theorie ist oder wie auch immer. So, schauen wir auf die Folie 19. Ich habe schon erwähnt, diese neue keynesianische und die neue klassische Makroökonomik, die versuchen letztendlich herzugehen und zu analysieren, sind es wirklich exogene Schocks, was die Märkte ins Ungleichgewicht bringt, oder ist es irgendwas anderes? Was liegt eigentlich diesem Phänomen zugrunde? Hat das was mit den Entscheidungen zu tun, die die Leute treffen und so weiter? Und wenn es um Entscheidungen geht, die die Leute treffen, dann sind wir wieder zurück in der Mikroökonomie. Die beschäftigt sich ja damit, wer treibt was, warum, in welcher Menge, auf welchem Markt. Und diese mikroökonomischen Ansätze, die wurden von beiden ziemlich gleichzeitig verfolgt, aber ja, fast möchte man sagen, wenig anders zu erwarten, mit einem unterschiedlichen Ergebnis. Die neue keynesianische Makroökonomik sagt, dass die Ungleichgewichte darauf fußen, dass Informationen auf Basis derer ökonomische Entscheidungen fallen, nicht auf beiden Marktseiten gleichermaßen vertreten ist. Mit einem Fachbegriff bezeichnen Sie das als asymmetrische Information. Das heißt also, eine Marktseite weiß was, die andere nicht. Wenn die nicht wissende Marktseite das Wissen der anderen hätte, dann würde sie anders entscheiden. Sobald dieses, was Sie bisher nicht gewusst haben, bekannt wird, findet eine Umentscheidung statt, und weil das erst so spät bekannt wird, deswegen muss diese Umentscheidung relativ drastisch ausfallen. Das ist so ähnlich, könnt ihr euch vorstellen, als fahrt ihr hinter einem LKW her, auf der Straße, der fährt konstant so ziemlich seine 70, ihr stellt euch geistig drauf ein und lasst euch ein bisschen ablenken, und plötzlich habt ihr nicht mehr den Abstand, von dem ihr dachtet, dass ihr ihn hättet, von 50 Meter zum LKW, sondern nur noch 10. Warum? Weil der LKW abgebremst ist, weil vorne im Linksabbieger ist, der den Verkehr blockiert. Ihr konntet es nicht sehen, weil er hinter dem LKW war. So, ihr seid also davon ausgegangen, dass der LKW mit immer der gleichen Geschwindigkeit weiterfährt, weil ihr diesen Fußgänger nicht sehen konntet. Das war eine wichtige Information, oder schon den Linksabbieger nicht sehen können, das war eine wichtige Information, die ihr nicht hattet. Der LKW-Fahrer hatte sie, er hat anders reagiert, er hat sanft abgebremst, deswegen hat er das auch nicht sofort mitgekriegt, ja. Sondern ihr kriegt das mit Verspätung mit und müsst deswegen umso heftiger reagieren. Ihr müsst deswegen umso heftiger bremsen. Ihr tretet voll in die Eisen, dass es quietscht. So. Das ist also die Grundlage für diese Überlegung. Gibt es sowas auch in der Realität, fragt man sich natürlich. Ja, ein Beispiel, das ich in meinem Berufsleben erlebt habe, war der Immobilienboom in der ehemaligen DDR, wo die Bauträger viel früher als die Banken kapiert haben, dass die Luft jetzt dünne wird, dass Einzelhandelsimmobilien und dergleichen eigentlich viel zu viel gebaut worden sind. Und als die Banken das dann auch mitbekommen haben, haben sie eine Vollbremsung gemacht im Baubereich und praktisch gar keine Kredite mehr rausgerückt, außer gegen staatliche Garantien oder so etwas für Baumaßnahmen im Osten. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir nach der deutschen Wiedervereinigung, nachdem wir kurz einen Boom hatten, da plötzlich einen richtigen Einbruch bekommen haben. Ja. So, neue klassische Makroökonomik. Was unterscheidet die? Also selber gedanklicher Ansatz. Lasst uns doch mal schauen, ob bei den Entscheidungen nicht irgendwas schiefgelaufen ist, dass wir diese Ungleichgewichte bekommen. Und siehe da, sie haben auch was gefunden, nämlich eine Situation, in der sie sagen, beide Marktseiten haben zu wenig Informationen. Beide wissen etwas nicht. Ist die Frage, können wir sowas auch finden? Nun ja, wir könnten so etwas kreieren, zum Beispiel im Bereich der Weltfinanzkrise 2009, als weder diejenigen, die Subprime-Loans gekauft haben, noch deren Käufer, an die sie weiterverkauft sind, so richtig wussten, was sie da eigentlich für einen Mist einkaufen. In dem Fall war also Käufer und Verkäufer beide überrascht worden von den bekannt werdenden Informationen. Aber es gab natürlich Leute, die Informationen hatten, und das waren die amerikanischen Investmentbanken. Die hatten allerdings die Informationen auch nicht untereinander konsolidiert. Und es gab Leute, die sie hätten wissen müssen, das waren die amerikanischen Ratingagenturen, die da zu wenig sorgfältig geschaut haben und, ja. Aber der Effekt ist der, dass die Wiederverkäufer weltweit, die also dieses Originalpackage von den Investmentbanken genommen haben und das dann weiterverkauft haben oder angelegt haben und so weiter und so fort, dass die eigentlich sich nicht ausreichend informiert hatten, dass sie also auf der Basis von zu geringer Information gehandelt haben. Und diese Information ist nicht mehr geworden auf der nächsten Ebene, auf der die Leute wiederum zu wenig wussten. Und das hat in der Konsequenz dann eben dazu geführt, dass es da einen ganz scharfen, ganz dramatischen Einbruch gab, weil jeder plötzlich verunsichert war, in welchem Maße die Banken und andere Finanzinstitutionen überhaupt noch solide sind oder ob die alle kurz vorm ökonomischen Kollaps stehen. Also ihr seht, beide Szenarien lassen sich in der jüngeren ökonomischen Geschichte Deutschlands finden. Und deswegen auch hier wieder das Gleiche, was ich immer schon gesagt habe. Es lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten, ob jetzt die Gleichgewichts- oder die Ungleichgewichtstheorien die richtigen sind. Aber wir haben schon so ein Gefühl bekommen, denke ich, dafür, wie dramatisch unterschiedlich die Wirtschaftspolitik ist, die man aus der einen oder aus der anderen Überzeugung heraus macht. Und nochmal, da geht es um zig Milliarden, die da ausgegeben werden in die eine oder andere Richtung. Da geht es um zig Milliarden, die als Kredit aufgenommen werden und wovon Zins und Tilgung euch später mal belasten werden in den Freiheiten, die der Staat hat, dieses zu tun und jenes zu lassen. Und deswegen meine ich, dass ihr als angehende Wirtschaftler, wirklich ja quasi berufen seid, aufgefordert seid, dass es für euch von ganz zentraler Wichtigkeit ist, euch hierüber eine Meinung zu bilden, damit ihr wirklich auch in diesem Geschehen der Ökonomie mit dabei seid und ja eure Rolle in diesem Staat einnehmen könnt. Und ein Teil eurer Rolle ist auch Aufklärung. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das wird eure Aufgabe sein, auch an den Stammtischen dieser Republik ökonomisches Wissen zu verbreiten und damit dazu beizutragen, dass hier eine objektivere Sicht stattfindet auf das, was Wirtschaftspolitik ist.